Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
An diesem Samstag im Kulturnachmittag des Deutschlandfunks. Und da sprechen wir heute noch einmal über die Schulen. Wie weiter nach den Osterferien, Szenarien für den Schulbetrieb. Da gibt es viele offene Fragen. Und darum geht es in Campus und Karriere. Wenn Sie sich beteiligen mögen, hier die Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich bin Petra Enzlinger. Schönen guten Tag. Schulen, Kitas und Universitäten waren die ersten, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihren Betrieb einstellen mussten. Sind die Schulen auch die ersten, die den Betrieb wieder hochfahren nach den Osterferien? Wie könnte das dann aussehen? Darüber wollen wir heute sprechen. Sie können sich, wie gesagt, beteiligen. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Sollten die Schulen also tatsächlich schon wieder geöffnet werden oder sollten wir noch abwarten? Ist es noch zu früh für den gemeinsamen Unterricht in den Schulklassen? 00800 4464 4464, so die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. campus@deutschlandfunk.de lautet die Adresse. Gerne dann mit Rückrufnummer. Wie weiter nach den Osterferien, Szenarien für den Schulbetrieb? Gibt es die womöglich schon? Sollen die Schulen geöffnet werden? Und wenn ja, wie? Und campus@deutschlandfunk.de, habe ich gesagt, ist die Adresse, die Sie nehmen müssen, wenn Sie uns eine Mail schreiben mögen. Das haben schon ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer auch getan, schon vor der Sendung. Die Resonanz ist schon jetzt recht groß. Da schreibt uns zum Beispiel Janis Kehlemann: Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie man bereits jetzt über schrittweise Schulöffnungen diskutieren kann. Die Situation ist um einiges dramatischer als zum Zeitpunkt der Schließung, wenn man auf die Zahl der Infizierten schaut. Aber dennoch wird darüber nachgedacht, die Schulen zu öffnen. Ebenfalls kritisch bleibt auch weiterhin, so schreibt er, die Vorbereitungen der Lehrerinnen. Die haben sich in den letzten Wochen extrem reingehängt und diesen muss man dafür auch ein riesiges Dank aussprechen. Aber dennoch ist die Vorbereitung nicht vergleichbar mit der, welche im regulären Unterricht stattgefunden hätte. Er sagt, schreibt außerdem noch, wir können uns glücklich schätzen, dass unser System es erlaubt, auch die Leistungen der Vorangegangenen, des vergangenen Halbjahres mit einzubeziehen. Und genau das sollte jetzt passieren, sein Vorschlag also. Und Selina hat uns geschrieben, lasst die Schulen in Baden-Württemberg zu. Die Gefahr ist so hoch, dass die Schulen sich und ihre Familien anstecken. Ein Schüler schreibt uns, Toni Tölzel, er fände es selber als Schüler sehr unfair und die gleichen Prüfungen auch auszutragen, die da jedes andere ja vor ihnen nicht in so einer Situation war. Er fühlt sich persönlich sehr überfordert, selber zu Hause zu lernen, da er sowieso schon Probleme beim Lernen habe und deswegen fände er einen Durchschnittsabschluss nur gerecht und fair. Und noch ein Zitat, bevor ich Ihnen unsere Gäste gleich vorstelle. Martin Lauterwasser. Er macht gerade Abitur und er ist selbst Schüler, der dieses Jahr das Abitur vor sich hätte normal. Es wäre grob fahrlässig, die Schulen zu öffnen, hat er uns geschrieben. Er will nicht in die Schule, da sein Vater zahlreiche Vorerkrankungen hat und er ihn nicht anstecken will. Wie weiter nach den Osterferien, Szenarien für den Schulbetrieb, darum geht es heute in Campus und Karriere. Und mit dabei sind in unserer Gesprächsrunde alle übrigens telefonisch zugeschaltet. Susanne Eisenmann. Sie ist die Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg. Grüße Sie.
Hallo, grüße Sie auch.
Und die Vorsitzende der Landeselternkonferenz in Nordrhein-Westfalen ist Anke Stahr und mit am Telefon. Guten Tag auch an Sie.
Ja, herzlichen Dank.
Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, ist dabei. Hallo, Herr Meidinger.
Hallo, guten Tag.
Ja, und auch diejenigen, die es ja betrifft, direkt betrifft, die Schülerinnen und Schüler, sind vertreten, nämlich durch Leandro Kahrs. Der ist der Vorsitzende des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg. Schön, dass auch Sie dabei sind.
Guten Tag und herzlichen Dank.
Ja, und zunächst einmal die Frage an die Vertreterin der Landespolitik, die ja mit entscheiden muss, wie es nach den Osterferien weitergeht, Susanne Eisenmann. Als Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg, direkt nach Ostern, werden sich die Ministerpräsidenten der Länder ja auch beraten. Wie ist denn die Lage in Deutschland? Wie soll es weitergehen? Wann wissen wir alle, ob die Schulen wieder geöffnet sind oder eben noch geschlossen bleiben?
Also zunächst mal ist es so, dass es natürlich eine Entscheidung ist, die zu 100% abhängig ist von der Infektionsrate, davon abhängig ist, ob es uns gelungen ist, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das ist das, was die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am Mittwoch bewerten werden, natürlich unter Einbindung von Fachleuten. Und das ist die Grundvoraussetzung. Erst wenn erkennbar ist, dass man schrittweise zu einer Lockerung kommen kann ab einem Zeitpunkt X, wird es auch darum gehen, in den Schulen gestaffelt, schrittweise wieder mit einem Unterricht zu beginnen. Das heißt, es ist nicht unabhängig von der Gesamtentwicklung. Schulen sind Teil davon. Und deshalb geht es zunächst mal darum, zu bewerten, wie die Gesamtsituation in Deutschland ist. Sollte man zu der Erkenntnis kommen, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, dazu beigetragen haben oder erfolgreich gewirkt haben, wird man sich auch in Baden-Württemberg wie in ganz Deutschland, die Kultusminister sind da ja auch in Abstimmung miteinander, überlegen, wie man schrittweise, peu à peu, sicher nicht von 0 auf 100, wieder beginnen kann, Schulbetrieb aufzunehmen. Und es geht auch nicht von heute auf morgen. Dafür brauchen die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulen, eine gewisse Vorbereitung. All dieses geht nicht auf Knopfdruck, aber Schule dann ja, wenn erkennbar ist, dass wir schrittweise wieder beginnen, normales Leben aufzunehmen.
Und Sie haben es in einem Schreiben an die Schulen von Anfang der Woche auch schon erwähnt, dass es eben auch einen Vorlauf braucht. Sie sprechen da von mindestens einer Woche Vorlauf zwischen der Festlegung eines Datums für einen langsamen Wiedereinstieg und dem konkreten Start. Wenn wir dann wissen, dass die Ministerpräsidenten sich Dienstag, Mittwoch mit der Kanzlerin beraten werden, dann ist es unwahrscheinlich, dass es Montag in einer Woche schon losgehen kann, oder?
So sehe ich das auch. Wir werden, ist meine Einschätzung, aber wie gesagt, abhängig von der Gesamtbewertung, dass sicher nicht direkt nach den Osterferien es wieder vollumfänglich startet. Wir haben in Baden-Württemberg deshalb unsere Prüfungen für alle Schularten um 4 Wochen nach hinten verschoben. Das war die richtige Entscheidung und deshalb wird man abwarten müssen. Aber Schule braucht dann auch, wie gesagt, wieder Zeit, um langsam anzulaufen. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer, die zu Risikogruppen gehören, die nicht mehr unterrichten können. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe gehören. All dieses muss man sich überlegen und dann auch klug abwägen, wie man schrittweise, beispielsweise mit denen, wo Prüfungen anstehen, beginnt. Es wird sicher nicht so sein, dass alle auf einmal an einem Tag nicht wieder in die Schule gehen. Das wird ein langsames Aufwachsen sein und natürlich immer abhängig vom von der Grundlage dessen, wo wir stehen hinsichtlich der Ausbreitung von Corona. Schule ist kein System von sich, sondern wir müssen da sehr ruhig, sehr besonnen und angesichts der Gesamtlage dann auch abwägend vorgehen.
Wir haben den Bildungsföderalismus in den zurückliegenden Wochen, war es nicht immer einfach, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Wir haben heute Morgen von Frau Kalitschek, der Bildungsministerin des Bundes, gehört, dass sie dafür plädiert, dass es einheitliche Regelungen geben soll. Sie haben jetzt gerade auch davon gesprochen, nicht alle auf einmal, eine schrittweise Öffnung. Sind Sie sicher, dass es eine gemeinsame Entscheidung geben kann?
Also zunächst mal, es ist ein freundlicher Hinweis von Frau Kalitschek, aber die Kultusminister sind seit Wochen in enger Abstimmung miteinander, deshalb sind wir da durchaus auch selbst draufgekommen. Klar ist, dass wir alle wissen, dass nur ein sukzessiver Einstieg zu einem Zeitpunkt X überhaupt möglich ist und nicht, wie gesagt, alle auf einmal wieder an einem Montag oder an einem Mittwoch in die Schule gehen können. Das wird sicher nicht der Fall sein. Und dass wir schrittweise vorgehen, Prüflinge zunächst im Blick haben, darauf haben wir uns bereits verständigt. Aber man muss natürlich sehen, wir haben beispielsweise unterschiedliche Zeiträume, wann die Prüfungen stattfinden. Und deshalb ist es auch ein Abwägungsprozess, den wir gemeinsam vornehmen. Immer im Sinne der Schulen, der Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler. Aber diese Abstimmung findet statt. Und es ist auch richtig so, das wissen wir.
Heinz-Peter Meidinger, als Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbands beobachten Sie ja sicher sehr genau, was da politisch entschieden werden kann und soll. Wenn Sie mal tief in sich reinhören, würden Sie sagen, dass der Schulbetrieb überhaupt eine Chance hat, nach den Osterferien auch nur vorsichtig wieder angefahren zu werden?
Ja, also ich kann mich natürlich der Einschätzung von der Ministerin, der Frau Eisenmann, anschließen. Wir starren jetzt zunächst mal auf den Dienstag Mittwoch, also auf diese Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Wenn hier, sage ich mal, eine komplette Fortführung und vielleicht sogar noch eine Verschärfung des Lockdown beschlossen wird, dann brauchen wir uns um Schulöffnungen, glaube ich, nicht zu sorgen. Wenn es allerdings zu Lockerungen kommt, wird man auch überlegen müssen, wie Schule wieder anläuft. Ich sehe das auch so. Wir brauchen einen gewissen Vorlauf. Das wird man nicht von heute auf morgen machen können. Und bin auch ganz stark dafür, natürlich den Gesundheitsschutz ganz hoch zu halten. Da gibt es viele Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Aber ich schließe jetzt nicht aus, wenn die Einschätzung eine positivere ist, jetzt am Dienstag, Mittwoch, dass dann auch die Schulen Ende der Woche oder also vielleicht mit einer Woche Verzögerung dann langsam wieder starten können, beispielsweise mit den Abschlussklassen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir auch besonders benachteiligte Schüler, die jetzt durch Homeschooling Nachteile hatten, also Kinder, die einen hohen Sprachförderbedarf haben, Kinder mit Handicaps, mit Inklusionsbedarf, dass man die vielleicht auch früher an die Schulen holt. Also da gibt es verschiedene Szenarien.
Sie sind ja selbst Direktor an einem Gymnasium in Bayern und wenn Frau Eisenmann sagt, eine Woche Vorlaufzeit, wie schätzen Sie das als Direktor einer Schule ein? Ist das machbar?
Also das kommt natürlich ganz stark darauf an, was an den Schulen dann sozusagen an Notfallplänen, wird ja weiter Notfallpläne geben, umgesetzt werden muss. Also ich habe ja schon von so Ideen gehört wie Schichtbetrieb und so weiter. Also das ist natürlich nicht von heute auf morgen organisierbar. Und natürlich braucht man auch gewisse Zeit, um dann entsprechende Hygienemaßnahmen an allen Schulen umzusetzen. Stichwort Atemmasken, Atemschutzmaskenpflicht. Das wird man auch nicht einfach aus dem Hut zaubern können. Desinfektionsspender, die Identifikation von Risikogruppen. Frau Eisenmann hat es erwähnt. Also man muss dann mal gucken, welche Lehrkräfte zählen zu Risikogruppen, die man dann auch noch daheim lassen muss. Betrifft übrigens nicht nur die Schüler, sondern auch die Eltern von Schülern, die zu solchen Risikogruppen zählen. Also das alles braucht Zeit. Deswegen glaube ich, dass die eine Woche guter Zeitraum ist, den wir dann tatsächlich nutzen müssen.
Und die Hygienemaßnahmen sind ein wichtiges Stichwort, das wir auch noch aufgreifen werden. Und die Abstandsregeln, wie kann das alles eingehalten werden? Gesundheit geht vor, so hören wir von vielen Seiten. Leandro Karst, Vorsitzender des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg. Wie sehen das die Schülerinnen und Schüler? Wie wird das bei Ihnen besprochen?
Also momentan in unserem Interesse ist natürlich auch, schnellstmöglich wieder an die Schule zu kommen. Natürlich aber unter dem Vorbehalt, dass es die aktuelle Situation zulässt. Wir sind auch absolut der Meinung, dass es ein langsames Wiederaufnehmen des Betriebs sein muss. Auch hier die Priorität, wie zum Beispiel bei den Abschlussklassen, beziehungsweise wie auch vorhin schon genannt, Schülerinnen und Schüler, die jetzt beim digitalen Lernen, ich nenne es jetzt mal, etwas links liegen gelassen wurden oder auch einfach nicht die Möglichkeiten hatten. Für die Schülerinnen und Schüler besteht natürlich weiterhin auch die gewisse Unsicherheit, wie geht es die nächsten Wochen weiter. Und hier wünschen wir uns ganz konkret auch, die Lage lässt es nicht immer zu, aber auch Antworten auf die Fragen der Schülerinnen und Schüler und auch eine gewisse Planungssicherheit, ob das jetzt auch mit dem Schulbetrieb generell, aber auch die Prüfungen sein sollte.
Wenn wir mal ganz konkret auf das gucken, was dann möglich ist, und wir haben ja schon ein bisschen was gehört, was angedacht wird, auch was Abstandsregelungen und Ähnliches angeht, die Sicherheit, Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina wird laut Spiegel Anfang nächster Woche deswegen empfehlen, dass nur die Älteren wieder in die Schule gehen sollen, die Kleinsten bleiben zu Hause. Da sprechen wir, versprochen, wie gesagt, gleich noch ausführlicher drüber. Aber wenn wir sagen, Sicherheit geht vor, wenn wir uns das auf den Schulhöfen angucken, kann das alles überhaupt klappen?
Also, wie Sie gerade genannt haben, ein Schüler der oberen Klassen, beziehungsweise die etwas älter sind, kann man natürlich doch eher ins Gewissen einreden, dass hier der Kontakt vermieden werden soll. Es ist auch fraglich, ob die Situation auf Schulhöfen, so wie wir es uns aus der Vergangenheit kennen, noch so sein kann. Wir sehen da eher auch eine gewisse Stundenzahlreduktion, dass es in Betracht gezogen werden sollte. Entsprechend auch, dass es nicht mehr die 25, 30 Klassen oder Schülerstarken Klassen Reisen sind, dann erstmal auch da in kleinere Einheiten bzw. Gruppen reduziert. Und dann muss man wirklich die Schülerinnen und Schüler abholen, dass es nicht losgeht mit 8 Uhr bis 13 Uhr ganz normal Unterricht wie davor, sondern es wird natürlich ein angepasster Unterricht sein mit den Maßnahmen, was die Hygiene betreffen, aber auch die Inhalte und die Lehrvermittlung.
Anke Starr, die Vorsitzende der Landeselternkonferenz in Nordrhein-Westfalen. Es herrscht ja recht viel Ungewissheit, haben wir auch gerade von Herrn Kahrs gehört. Entscheidungen werden von verschiedenen Faktoren abhängig gemacht. Immer wieder wird abgewogen. Wie kommt das bei den Eltern an? Was hören Sie von denen?
Ja, ein großes Bauchweh, also eine Vielzahl an Rückmeldungen, mehr als ich in den 8,5 bis 10 Jahren, in denen ich Elternarbeit mache, überhaupt jemals erlebt habe. Also aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln, und die Sorgen und Nöte sind da schon quasi wie so ein Blumenstrauß. Und auch die Forderungen, die diesbezüglich kommen, Klarheit haben zu wollen in diesen unsicheren Zeiten. Ja, ein großer Punkt ist immer wieder die Diskussion um die Prüfungen. Da geht ganz viel zu ein, und das ist für uns sehr bedauerlich, weil es für uns der falsche Blickwinkel ist. Und wir hören, dass wir systemrelevante Bereiche haben, wo Kommunen die Sicherheit herstellen müssen, dass es Betreuungsplätze gibt, und dass diese Menschen, die da für uns jetzt ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen und für uns weiter verfügbar bleiben, einen Bedarf haben, dass ihre Kinder unterstützt werden oder auch ihre Kinder den Raum haben, dass sie betreut werden. Und wenn wir dann von einer einer Eröffnung der Schule, das heißt eigentlich einer zeitgleichen angekündigten Wiedereröffnung des öffentlichen Lebens sprechen, dann wird es ganz klar sein, dass viel mehr Eltern auch Betreuungsangebote brauchen. Das heißt, sie machen sich dann Sorgen, wohin mit ihren kleinen Kindern, und dann ist der Blick ganz schnell wieder auf die kleinen Kinder. Dann hören wir auch, dass die Spannungsverhältnisse in Familien dramatisch zunehmen, und dass gerade eben auch die Jüngeren da einen besonderen Blick benötigen. Das heißt also auch da, wir sagen noch nicht mal sozial benachteiligt, sondern insbesondere hat sich ja auch ganz viel in den Familien selbst getan. Wir haben plötzlich Situationen, wo viele Familien überhaupt nicht mit gerechnet haben, die nicht wissen, wie sie morgen noch ihre Miete bezahlen sollen. Also da auch irgendwo ein Stück in die Normalität zurück möchten und auch für sich wieder Sicherheit machen. Das sind alles Situationen, die haben wir uns so alle nicht gewünscht, und die stellen natürlich auch Schule vor eine große Herausforderung, aber uns gesellschaftlich insgesamt vor einer Riesenherausforderung, sodass wir also gucken müssen, und da müsste für uns die Priorität liegen, wie können wir alle die jetzt erstmal systemrelevant sind und auch die schon vorher genannt worden sind, die benachteiligt sind, die vielleicht eine Behinderung haben, die aber auch jetzt einem größeren Risiko ausgesetzt sind, wie kann man die schützen und wie kann man dann tatsächlich, und da sind wir auch ganz dicht dabei, dass wir sagen, eine stufenweise Eröffnung der Schule, das wäre schon wichtig, aber hier würden wir uns einen viel größeren Zusammenwirken, insbesondere mit dem Bereich des MKFFI, das heißt also mit dem Bereich der Jugendhilfe und dem Bereich des Gesundheitssystems wünschen, dass wir schauen, wo ist jetzt gerade die Not am größten, und da den ersten Step wagen, wie über Prüfung zu diskutieren. Also das ist für uns ein ganz bisschen unverständlich, weil es erstmal dieser Blumenstrauß hat deutlich gezeigt, dass wir die unterschiedlichsten Voraussetzungen bei den Vorbereitungen haben, aber auch die unterschiedlichsten Dinge, die wir mit berücksichtigen müssen, die gerade schon alle genannt worden sind. Ne? Lehrer mit einem höheren Risiko, die Familienangehörigen, die Kinder selbst, der Schutz in der Schule. Also es sind ja ganz, ganz viele Sachen, die da berücksichtigt werden müssen. Und natürlich ist es so, dass ältere Schüler das besser hinbekommen. Aber gerade die Jüngeren sind Familien in der Situation, diese Grundarten des Lernens, das schaffen Eltern häufig nicht alleine zu Hause. Da sind sie schneller an einer Überforderungsgrenze.
Nur unterm Strich würden Sie also schon sagen, die Abschlussprüfungsfragen, die sollte man hinten anstellen, weil es gibt ganz andere Dinge, die viel drängender sind. Was wäre denn aus Ihrer Sicht als nächstes nötig, damit ein Schulbetrieb überhaupt langsam wieder angefahren werden könnte?
Ja, ich meine, da beschäftigen sich ja wirklich alle mit und auch machen sich viele Gedanken, haben wir ja gerade gehört, dass der Betrieb wieder starten müsste, und da müssten wir wirklich auch gucken, was können denn die Kommunen leisten. Auch da kriegen wir ja unterschiedliche Rückmeldungen, wie das, Sie haben das gerade schon gesagt, dass man entsprechend die Hygienemaßnahmen neu aufgestellt werden müssen. Wir müssen gucken, ist genügend Reinigungspersonal auch da, wie schützen wir dieses Reinigungspersonal, wie können die Begleiter, die wir vielleicht vielleicht auch für Kinder mit einer mit Behinderung haben, benötigt werden, geschützt werden.
Wie also einer, wirklich, wie Sie sagen, ein ganz, ganz bunter Strauß. Ist überhaupt ausreichend
Infektionszeug da, was jetzt in den Krankenhäusern und Arztpraxen immer noch fehlt. Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, wo wir uns auch wünschen, dass dringend auch nochmal in die einzelnen Kommunen reingehört werden. Kann man das überhaupt flächendeckend?
Frau Stahl, ich muss nochmal unterbrechen, weil Sie so viele Punkte ansprechen, die wir ja auch in der Runde noch miteinander besprechen möchten. Und ich würde ganz gerne auch eine Hörerin noch mit einbeziehen, die gerade zu diesem Thema, was die Kleineren betrifft, auch, denke ich, was sagen kann. 00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de und dann gerne mit Rückrufnummer, damit Sie dann wie unsere Hörerin Dagmar Hufnagel auch hier Ihre Haltung zeigen können und uns sagen können, was Sie zu dem Thema sagen wollen. Schönen guten Tag, Frau Hufnagel.
Guten Tag, hallo.
Sie sind Elternbeiratsvorsitzende, haben Sie uns geschrieben. Und es geht Ihnen nochmal konkret auch um die Jüngeren, nämlich um die Grundschulen. Wir haben schon gehört, es ist sehr wahrscheinlich, dass erstmal mit den Älteren angefangen wird, weil die in der Lage sind, Abstandsregeln auch einzuhalten und Hygienevorschriften zu beachten. Wie sehen Sie das für die Jüngeren?
Also ich bin Elternbeiratsvorsitzende eines Gymnasiums im ländlichen Raum, aber Mutter auch noch eines Kindes an einer Grundschule. Mhm. Beide Kinder fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Morgen in die Schule. Bei uns an den Schulen gibt es Kinder, die haben eine Wegstrecke von 1 bis 2 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Morgen und oder fahren in überfüllten Schulbussen oder Bahnen. Ich kann mir jetzt bei der Diskussion, wie ich so höre, das sehr nachvollziehen, wie es in den Schulen umgesetzt werden soll, aber ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie dieser ganze Schutz der Gesundheit und keinem Schüler soll ein Nachteil entstehen, in öffentlichen Verkehrsmitteln ganz praktisch umsetzbar ist. Es ist mir schleierhaft, wie das in einer Bushaltestelle funktionieren soll, wie es in einer Bahn funktionieren soll oder wie es in einem reinen Schulbus funktionieren soll.
Ich denke, da ist auch wieder das Stichwort Schichtbetrieb, aber ich will der Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg nicht vorweggreifen, denn Sie haben sich als Landespolitikerin Susanne Eisenmann sicher ja auch schon Gedanken über genau diese Fragen gemacht, oder?
Ja, natürlich. Das sind die Fragen, über die wir insgesamt diskutieren. Wie gehen wir mit Risikogruppen um? Welche Kinder haben einen besonderen Bedarf? Und ich glaube, man muss in einem Punkt realistisch sein. Wir werden es nur in Gruppen tun können.
Weil wir nur in Gruppen, so das war gerade nicht gut zu verstehen. In Gruppen, haben Sie gesagt.
Ja, in Gruppen. Mhm. In Gruppen tun können, weil es wichtig ist, dass wir Räume schaffen, die ein Stück weit abgegrenzt sind. Was meine ich da damit? Natürlich ist auch das Thema Schülerbeförderung eine große Rolle. Wenn ich sage, wir beginnen beispielsweise mit denen, die in den nächsten Wochen Prüfungen haben, das sind die Älteren, die suchen auch verstehen, Gesundheitsvorgaben, Hygienemaßnahmen auch wirklich umzusetzen. Und es sind natürlich deutlich weniger, wie wenn alle beginnen. Deshalb natürlich auch Themen wie die Schülerbeförderung, die Hörerin hat es ja eben angesprochen, ist ganz wichtig. Wir brauchen mehr Busse, weil nicht in einem Bus alle sitzen können. Wir müssen Schulgebäude dafür nutzen, aufzuteilen, dass vielleicht in einem Schulgebäude oder in einem Klassenzimmer nur pro Raum 8 oder 10 Schülerinnen und Schüler sitzen mit einem Abstand von 2 Metern. Das heißt, natürlich sehen wir genau diese Dinge. Gesundheitsschutz geht vor. Aber ich glaube, das Thema, wie können wir, sofern es wieder zu einer Rückführung Schritt für Schritt in die Normalität kommen kann, dann auch Schule gewährleisten. Und es geht im Grunde nur, wenn wir Gruppen definieren, die von Anzahl und Menge auch so beherrschbar sind, dass wir die Auflagen erfüllen können, zum Schutz vor allen. Ansonsten könnten wir es gar nicht umsetzen.
Sag mal, Hufnagel, noch in der Leitung, sind Sie damit zufrieden mit der Antwort? Also man muss es entzerren. Ich denke, das war so im Tenor das, was wir gerade gehört haben.
Entzerren hört sich so einfach an. Also ganz in der praktischen Situation stellen Sie sich 120 Kinder morgens an einer Bushaltestelle vor. Die teilen Sie jetzt in Gruppen ein, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, es entstehen 10 Gruppen, die dann im Schichtbetrieb oder in einem Hin- und Hergefahre in die Schule transportiert wird. Und wir sprechen nicht von einem Schulweg von 5 Minuten, sondern wir sprechen von einem Schulweg von 60 Minuten. Minuten, der normalerweise vielleicht auch noch ein-, zweimal den Wechsel eines Verkehrsmittels
beinhaltet. Wobei der Einsatz von mehr Bussen ja auch schon genannt wurde von Frau Eisenmann.
Ja, das mag in der Theorie funktionieren, wenn ich hier ganz konkret meine 625 Gymnasiasten ansehe, die zu 90% mit den Öffentlichen morgens fahren.
Nicht alle wahrscheinlich in die Schule sollen.
Ja, nicht alle in die Schule, klar. Aber wenn ich sehe, was die auf sich nehmen, um zur Schule zu gehen, allein von der Zeit her. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die müssen um 1 Uhr dann im Schichtbetrieb aus dem Elternhaus heraus, fahren dann in Zehnergruppen zu der Schule. Natürlich müssen die 10 auch noch unterschiedlich eingesammelt werden, weil hier wohnen Schüler nicht gemeinsam, sondern in einem Umkreis von 50 Kilometern um die Schule. Dann stelle ich mir das in der praktischen Vorlaufzeit von einer Woche als äußerst ambitioniert vor für die Schulträger und für die Schulleitungen und auch für die Schülerinnen und Schüler.
Frau Hufnagel, ich danke Ihnen erstmal für Ihren Anruf und ich nehme noch Gerald Schulz mit rein, der uns aus Unna angerufen hat und ebenfalls Gymnasiallehrer ist und eine Idee hat, wie es vielleicht an seiner Schule gehen kann. Schönen guten Tag, Herr Schulz.
Guten Nachmittag.
Wir sind mitten in der Diskussion schon darüber, wie praktikabel ein Schichtbetrieb ist. Was würden Sie sagen, ist er praktikabel?
Ja, was soll ich Ihnen sagen? Es kann ja eigentlich nur in diese Richtung gehen, dass es ein Schichtbetrieb werden wird. Es scheint ja Einigkeit dahingehend zu bestehen, dass zunächst die Abiturienten zu ihren Prüfungen geleitet werden. Das sind in unserem Haus ein bisschen weniger als 100. Wenn das wirklich tatsächlich stattfinden soll, dass die, sagen wir zum Beispiel mal, nur in ihren Abiturfächern, in Nordrhein-Westfalen sind das 4, noch beschult werden, bis sie die Schule verlassen, dann ist meines Erachtens für andere Schüler in dem Augenblick kaum noch Platz, zumindest in unserem Schulgebäude, wenn wir das den Regeln des Infektionsschutzes gemäß handhaben wollen. Danach könnte man das ist eine Idee von mir, meines Erachtens nur so machen, dass man stufenweise vorgeht, dass man wegen meiner Sache gut auf Schulgebäude verteilt, lassen wir wegen meiner in einem Zeitmodell von 8 bis 10 die Erprobungsstufe kommen, von 10 bis 1 die Jahrgänge 7 bis 9 und am Nachmittag dann die Oberstufe, bei uns die Einführungsphase und die Qualifikationsphase in Jahrgangsstufen 10 und 11. Wir haben auch eigentlich wirklich nicht genügend riesig große Räume, in denen wir Kurse von 20, 30 Leuten infektionsschutzgemäß vernünftig trennen könnten. Also ich denke, eine denkbare Maßnahme oder eine Ausgestaltung eines Schichtbetriebs kann tatsächlich nur so aussehen, dass man das über den Tag verteilt. Vielleicht würde das auch das Transportproblem entsprechend entschärfen. Und muss ich sagen, ich bin an einem städtischen Gymnasium tätig, wo nicht alle auf den Bus angewiesen sind. Aber für uns wäre das vielleicht eine denkbare Maßnahme.
Heinz-Peter Meidinger, der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands. Wenn Sie das hören, wir hatten jetzt 2 Hörer, beziehungsweise eine Hörerin, einen Hörer, die ja unterschiedlich eigentlich auch über dieses Schichtmodell denken. Frau Hufnagel mit großer Skepsis aus dem ländlichen Raum, allein schon wegen der Anfahrt, die schwierig zu gestalten ist. Und Herrn Schulz gerade aus Unna, der sagt eher städtischer Raum, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Das stellt die Schulen vor ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen, wie wir gerade hören. Wenn Sie sagen, da müssen wir auch verschiedene Modelle einfach uns überlegen?
Also mit Sicherheit werden wir da verschiedene Modelle erörtern müssen und teilweise wird es wahrscheinlich auch Modelle geben, die halt nur für bestimmte Schularten passen oder für bestimmte Regionen passen. Das mit dem Schichtbetrieb klingt natürlich sehr kompliziert. Ich glaube, man kann es auch ganz einfach sehen, wenn man also tatsächlich der Meinung ist, wir brauchen für einen bestimmten Zeitraum kleinere Gruppen, dann kann man ja beispielsweise auch das Unterrichtsvolumen der Klassen deutlich runterfahren. Also wenn ich mal sage, eine Klasse hat 30 Unterrichtsstunden normalerweise, dann sind es halt nur 15, aber diese 15 Stunden jeweils nur mit der halben Klasse, dann reichen übrigens auch die Lehrer. Die würden nämlich bei einem Vor- und Nachmittagsmodell Schichtbetrieb nicht reichen, weil wir dann erheblich mehr Lehrer bräuchten, als wir haben. Aber das ist im Endeffekt geht es jetzt darum, zu prüfen, was ist möglich. Und man kann jetzt die Schwierigkeiten natürlich alle aufzählen, aber im Grunde genommen muss darum gehen, sozusagen die Dinge, die möglich sind, unter höchstem Gesundheitsschutz zu realisieren. Und da werden wir auch ein paar Dinge erleben, wo man sagt, nee, so geht's nicht und an dem und dem Ort geht's auch so nicht. Bei den Schulbussen ist es übrigens so, dass natürlich die Busunternehmen derzeit, denen sind ja alle Reisebuchungen weggefallen. Also ich kann mir vorstellen, dass da durchaus deutlich freie Kapazitäten gibt, sodass man auch mehr Busse und dann eben weniger Schüler in den Bussen einsetzen kann. Aber in der Tat, auch das braucht natürlich einen Vorlauf.
Und das klingt so, als müsste man durchaus auch eine Menge experimentieren. Sehen Sie das auch so?
Ja, also wir wollen natürlich nicht Kinder zu Versuchskaninchen machen, das wäre das falsche Experimentieren, aber Learning by Doing, also dass wir auch sehen, okay, so geht's, das hat sich dann als erfolgreich herausgestellt, das geht nicht, man muss das ernsthaft halt immer auch evaluieren und prüfen, der Gesundheitsschutz ist das Prioritäre, an dem müssen wir uns orientieren und wenn der nicht gewährleistet kann, dann muss man auch ein paar schöne Modelle, die man sich überlegt hat, auch wieder fallen lassen.
Jan Rückhaast als Vorsitzender des Landesschülerbeirats in Baden-Württemberg, wenn Sie das alles hören, natürlich geht es nicht um das Experiment an den Schülern, aber ein wenig klingt es ja so, als hätte man noch nicht das Modell. Fühlen Sie sich da gut aufgehoben?
Genau, also ich würde mich gerne hier Herrn Neidinger auch nochmal kurz anschließen. Es darf auf keinen Fall sein, dass wir an den Schülerinnen und Schülern experimentieren, aber ich sehe es als eine gewisse Flexibilität, den wir auch den Schulen bieten müssen. Eine Schule im ländlichen Raum wie eine Schule in der Stadt haben natürlich ganz andere Bedürfnisse und auch Maßnahmen je nach Größe der Schule. Um vielleicht nochmal auf das Thema davor einzugehen. Wir stellen uns da auch jedenfalls eine Möglichkeit für freiwilligen Unterricht vor. Das heißt dann nicht, dass der Schüler morgens entscheidet, ich gehe in die Schule oder nicht, sondern auch mit einer gewissen Planung, gerade wenn wir über die Abschlussklassen reden, der Schüler oder die Schülerin, die natürlich spitze in Mathe ist, muss gegebenenfalls nicht noch hier das Risiko oder auch die Kapazitäten auslasten, in die Schule zu gehen. Und hier können wir uns dann auch konkret vorstellen, dass es ein gewisses Angebot gibt und je nach Situation die Schülerinnen und Schüler entweder entscheiden können, sie benötigen diese Stunde momentan nicht oder auch gerade Schülerinnen und Schüler, die selbst Teil der Risikogruppe sind oder auch in der Familie oder im Umfeld Menschen aus der Risikogruppe haben, dass man hier auch ein bisschen das System und die Kapazität etwas entlastet. Natürlich darf aber hier auch nicht vernachlässigt werden, dass Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Risikogruppe nicht am Unterricht teilnehmen können, dass diese dann trotzdem auch weiter digital versorgt werden bzw. bestmöglich versorgt werden.
Das Stichwort Risikogruppe, das ist auch eins, was unsere Hörerinnen und Hörer sehr beschäftigt. Wir bekommen da zahlreiche Mails und Anrufe, die auch dies betreffen, etwa von Melina Ziegler, die schreibt, bitte lasst die Schule geschlossen mit einem dicken Ausrufungszeichen. Sie selbst ist angehende Abiturientin und gehört zur Risikogruppe. Auch wenn Prüfungen anstehen, sieht sie es für absolut zwecklos, die Prüfungen unter diesen Voraussetzungen zu schreiben. Ihre Schule besitzt mehr als 600 Schüler. Da Abstand zu halten, ist nicht möglich. Sie möchte sich nicht und andere Mitmenschen auch nicht gefährden. Sie hat noch dazu hinzugefügt, nee, das ist eine andere Mail von Katharina Cunio, die schreibt, Angst ist ein schlechter Berater, doch überwiegt sie gerade bei den Lehrern, die in einer Woche zur Schule gehen sollen. Und Johannes Heinz aus Mainz hat uns angerufen, die 00800 446 4464 gewählt, selbst Grundschullehrer. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Die Risikogruppe, wenn ich das richtig lese, was mir unsere Kollegen aus der Regie hier übermitteln, ist auch Ihr Thema, richtig?
Ja, genau. Also ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, war das, oder vor 10 Tagen, einen Bericht in der ARD gesehen und dann war schon die erste Idee, ja, Krippen und Kindergärten könnte man ja wieder öffnen. Da wäre ja, da die Kinder ja nicht zur Risikogruppe gehören. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann macht ihr die Kinder alle in einen Raum und was dann? Also kommt dann noch jemand dazu oder wie ist das genau? Und an meiner Grundschule, wo ich arbeite, weiß ich, dass allein 6 Kolleginnen, also wir sind circa 20 Kolleginnen an der Schule mit mir und dem Chef. Und 6 Personen könnten allein nicht dran teilnehmen, weil die zur Risikogruppe gehören. Und ich weiß auch, dass es ganz viele Kolleginnen gibt, die nicht zur Risikogruppe gehören und die dann aber trotzdem Angst hätten, weil eben die Kinder so starke Überträger sind.
Heinz-Peter Meidinger, die Frage vielleicht auch an Sie weitergegeben, der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands. Sie haben es ja schon angedeutet, der Lehrermangel ist ja ohnehin schon ein großes Thema. Würden Sie sagen, das könnte eine große Belastbarkeitsgrenze überschreiten? Oder wie ist das zu realisieren, auch wenn man die Risikogruppen dann auch noch rausnimmt aus dem Schulbetrieb?
Ja, das ist ja genau auch der Grund, warum wir sagen, wenn die Schule wieder anlaufen sollte, kann es nur teilweise anlaufen sein, also nur mit bestimmten Schülergruppen und Klassenstufen, weil wir eben gerade dann auch die Risikogruppen unter den Lehrkräften beispielsweise erstmal rausnehmen müssen, ja, und gegebenenfalls übrigens auch bei Abiturprüfungen Schüler, die also besonders gefährdet sind, eventuell auch im Einzelraum eine Prüfung schreiben lassen müssen, wenn die Schülerin, der Schüler, der Abiturient zu einer Risikogruppe zählt, was weiß ich, schwerer Asthmatiker ist oder sonst was. Also das geht nicht, wenn wir das mit allen Schülern beginnen. Wenn wir die stufenweise Wiederbeginn machen, ist es möglich, dann auch zumindest für einen bestimmten Zeitraum Risikogruppen rauszunehmen aus dem Betrieb. Aber die müssen natürlich erstmal identifiziert werden. Also wir müssen ja erstmal, ich bin ja selber Schulleiter, dann gucken, wer ist denn überhaupt Risikogruppe. Das steht ja jetzt nicht unbedingt in meinen Schülerakten oder im Lehrerakt.
Passiert das denn jetzt schon? Ich meine, es müsste ja eigentlich aktuell laufen, wenn wir sagen, nicht direkt nach den Osterferien, aber möglicherweise in der Woche nach den Osterferien irgendwann läuft der Schulbetrieb langsam schrittweise wieder an. Da müsste man diese Daten doch eigentlich schon haben, oder?
Also ich selber habe schon gehandelt, also habe mir schon mal die Schülerdaten geben lassen. Also das, was an die Eltern an gesundheitlichen Gefährdungen angeben, zählen ja auch Allergien dazu, also Pollenallergie etc. Aber mit Sicherheit wird man das erst dann, also da wird man einige Zeit dafür brauchen, einige Tage dafür brauchen, und man muss auch teilweise darauf vertrauen, was die Schüler selber angeben und die Eltern selber angeben und die Kollegen. Da muss es mit Sicherheit auch eine Erhebung geben dazu.
00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie in die Sendung geschaltet werden mögen, so wie es Johannes Heinz auch gemacht hat und bei dem ich mich ganz herzlich für seinen Anruf bedanke. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. campus@deutschlandfunk.de lautet die Adresse, dann mit Rückrufnummer. Vielleicht hören wir Sie gleich nach der Musik. Drei Wochen vor Beginn der Osterferien wurde der Unterricht für Schülerinnen und Schüler in Deutschland beendet. Weiter ging es dann von zu Hause aus. Das klappte an manchen Schulen hervorragend, an anderen holperte es sehr. Vieles musste von den Eltern nachgeschoben und nachgehalten werden. Nicht jeder war dazu in der Lage. Nun soll nach Ostern also die Entscheidung fallen, wann geht die Schule wieder los. Direkt nach den Osterferien klingt nach allem hier Gehörten nicht so wahrscheinlich. Aber was, wenn es noch eine Weile dauert, bis alle wieder in die Schule gehen können? Auch darüber wollen wir heute hier sprechen in Campus und Karriere, wie weiter nach den Osterferien-Szenarien für den Schulbetrieb. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, uns Mails zu schreiben. Ich möchte noch ein paar Mails zitieren, nämlich die von Leo Wolf. Wäre es nicht besser, die Schulen bis Ende Mai zuzulassen, bis an den Schulen die entsprechenden Hygienemaßnahmen auch geändert worden sind? Haben wir auch schon gehört, ist schwierig auch, wenn wir sagen, wir wollen den anderen Betrieb in Deutschland wieder hochfahren. Was passiert mit den Kindern, wenn die Eltern wieder alle arbeiten gehen? Ist sicherlich ein Punkt, über den auch noch weiter zu reden sein wird. Und Risikogruppen sollten geschützt werden und unter Umständen weiter zu Hause bleiben, schreibt uns ein weiterer Hörer, Herr Dierkes oder Frau Dierkes. Das gilt auch für betroffene Lehrer. Auch darüber haben wir ja schon gerade gesprochen. Es ist also wirklich ein sehr komplexes Thema, Susanne Eisenmann als Kultusministerin von Baden-Württemberg. Da spricht mancher schon auch davon, dass das Schulhalbjahr vielleicht auch ein verlorenes sein könnte. Würden Sie sagen, die Zeit reicht bis zum Schuljahr Ende dann doch aus, um den ganzen nicht durchgenommenen Stoff noch nachzuholen, egal wie es jetzt weitergeht?
Also zunächst mal bleibt es dabei, es ist auf jeden Fall ein nicht normales Schulhalbjahr. Hm. Und ich glaube, davon können wir uns auch heute schon verabschieden. Natürlich werden wir, Herr Meidinger hat es vorher angesprochen, nicht jeden Inhalt mehr vermitteln können. Wir werden auch nicht jede Klausur mehr schreiben können, die vielleicht angestanden hätte in einem normalen Schuljahr. Natürlich muss man sich auch inhaltlich konzentrieren. Ziel ist aber, dass die Schülerinnen und Schüler trotzdem ein vollwertiges Schulhalbjahr bekommen und es nachher nicht heißt, naja, die hatten es besonders leicht. Das hatten sie definitiv nicht, auch die Lehrerinnen und Lehrer nicht. Deshalb geht es natürlich auch um nicht nur sukzessive, was die Anzahl der Schüler angeht, sondern auch was das Thema angeht, Prüfungen, das ganze Thema Klausuren, inhaltliche Bewertung, Bildungspläne, muss natürlich diese mit untergeordnet werden. Das steht außer Frage, weil sonst wäre es ja gar nicht zu schaffen, zumal wir Stand heute ja noch gar nicht wissen, wann die Schule wie im Frieden wieder anläuft. Aber auf eins noch sei hingewiesen, auch wenn wir langsam wieder in einen Exit eintreten, wann auch immer, und die Arbeit wieder aufgenommen wird und Eltern auch Betreuung haben, das Thema Notfallbetreuung muss natürlich dann ausgeweitet werden, muss auch überarbeitet werden, auch immer unter dem Gesichtspunkt des Hygieneschutzes, gar keine Frage, das steht vor allem im Schutz des Einzelnen, aber auch da müssen die Angebote dann weiterentwickelt werden, weil natürlich die Bedarfe steigen. Das ist große Herausforderung und da gibt es keine Blaupause, auch für uns nicht. Wir bemühen uns wirklich sehr, Antworten auf alle Fragen zu geben, aber sowas hat noch keiner erlebt. Und deshalb läuft, das muss man ehrlich sagen, manches gut, manches vielleicht nicht so gut. Und wir werden auch sicher manches nachjustieren müssen. Da bitte ich einfach um Verständnis, aber anders wird es nicht gehen. Aber ich habe riesen Respekt vor dem, was in Schule die Schulleitungen, die Lehrerinnen, Lehrer, auch die Eltern, die Schülerinnen und Schüler leisten, ist wirklich klasse. Aber wie gesagt, für uns alle eine völlig neue und ungewöhnliche Situation. Und da werden wir in jeder Hinsicht Rücksicht drauf nehmen müssen.
Es muss also anders bewertet werden, möglicherweise weniger Arbeiten auch geschrieben werden. Es gibt ja auch Überlegungen, etwa die Pfingstferien ganz auszusetzen, die Sommerferien vielleicht zugunsten des Schulhalbjahres zu verkürzen. Wie ist da Ihre Haltung?
Da halte ich überhaupt nichts davon, weil ich glaube, all dieses würde noch größere Probleme schaffen und woanders Probleme schaffen. Die Frage ist, wohin verschieben wird sie denn? Weil wie gehen wir damit um, dass es Planungen gibt von Eltern, auch von Lehrerinnen und Lehrern? Das wirft dann alles über den Haufen. Ich glaube, da werden die Probleme nur größer als kleiner. Deshalb halte ich davon gar nichts. Wir müssen gucken, dass wir in der bestehenden Situation das Bestmögliche hinbekommen für alle Beteiligten. Aber Ferien zu verschieben oder gar wegfallen zu lassen, davon halte ich nichts, weil es in der Realität aus meiner Sicht schlicht nicht umsetzbar ist. Da wird es Riesenprobleme geben in jeder Hinsicht. Die kommen dann noch oben drauf. Nützt aus meiner Sicht überhaupt nicht.
Wir haben auch zahlreiche Mails bekommen, wo es um Bildungsgerechtigkeit geht. Und es geht auch darum, wie kann man möglicherweise einen Unterricht aufteilen. Takano Beck hat uns geschrieben, wie wäre es mit einer Mischung. Einige kommen in die Schule, ein anderer Teil verfolgt den Unterricht über Skype. Sebastian Hirsch schreibt uns eine Frage zur Bildungsgerechtigkeit und Inklusion. Viele Sonderpädagogen berichten, dass sie Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf im digitalen Fernunterricht besonders schwer erreichen. Da ist die Frage, ob der Schulbetrieb vorrangig für diese Kinder und Jugendlichen geöffnet werden muss. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das so sein sollte, nach der Meinung einiger hier in der Runde. Und Werner Wallert schreibt uns, mit Verwunderung hört er mehrfach in der Sendung von einer mindestens einwöchigen Vorbereitungszeit, bevor man wieder den Präsenzunterricht startet. Er fragt sich, warum haben die Schulen die wochenlange Auszeit nicht genutzt, entsprechende Vorbereitungen für den Wiederbeginn zu treffen. Und das wäre jetzt eben auch die Frage, wenn wir von einem Schichtbetrieb reden, wenn wir davon sprechen, dass möglicherweise auch weiter E-Learning-Plattformen genutzt werden müssen, weil wir gar nicht alle beschulen können in der Schule selbst. Wie weit sind Sie da in Baden-Württemberg auch mit Plänen, Susanne Eisenmann?
Ja, wir arbeiten tatsächlich auch unter Beteiligung natürlich auch von Schulen, von Fachleuten an, dieses langsam wieder aufzusetzen. Natürlich machen da die Schulen auch schon viel. Aber die Frage, wann wir wieder starten, wie wir das ausgestalten, von der Schülerbeförderung bis zur Ausgestaltung, wie viele Schüler sind dann an einer Schule? Und ich will nur mal eine Zahl nennen. Wir haben in Baden-Württemberg ungefähr 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler. Wenn wir nur die Prüflinge beschulen würden, die Prüfungen anstehend haben in allen Schulabenden, reden wir von ungefähr 250.000 Schülerinnen und Schülern. Das heißt, ein kleiner Teil davon, um dann auch die Hygiene- und Abstandsvorgaben erfüllen zu können. Wir reden von sukzessive eben von nicht sehr vielen. Das muss man in der Gesamtschau sehen. Aber natürlich geht es darum, denen dann trotzdem das Bestmögliche anzubieten und vor allem, das ist richtig, nicht die zu verlieren, die nur schrittweise eben oder verspätet in die Schule kommen. Stichwort E-Learning, Skype etc. Da läuft aber viel an den Schulen. Da machen in Baden-Württemberg meine Schulen auch viel, wir sind da in Kontakt. Und natürlich beginnt man da auch, sich auf Dinge vorzubereiten. Allerdings ist eine Vorbereitung im Grunde nur dann wirklich möglich, wenn man auch weiß, ab wann es wie funktionieren soll. Und gerade auch die Definition von Risikogruppen. Ich gehe davon aus, dass in Baden-Württemberg bei den Lehrerinnen und Lehrern ungefähr 25% Größenordnung zu der Risikogruppe gehören wird. Das ist natürlich eine Menge, die dann nicht zur Verfügung steht, logischer und richtigerweise, auch bei Schülern. Bei Familien ist das ein Thema. All diese Dinge kann man erst bewerten, wenn wirklich klar ist, wann beginnen wir, zu welchem Zeitpunkt schrittweise wieder mit einem Schulbetrieb. Aber die Vorbereitungen laufen bei uns seit Wochen mit Hochdruck. Hm.
Rüdiger Dosso ist Vater von zwei Kindern, hat uns ebenfalls eine E-Mail geschrieben und er guckt nochmal von einer etwas anderen Perspektive. Er sagt, es wäre ein Bankrott vieler Grundwerte unseres Schulsystems und des Rechts auf Bildung, wenn vor der Schule eine Selektion der gefährdeten Schüler und deren Eltern stattfinden würde. Dadurch würden mehr ausgegrenzt als durch eine E-Schule, also indem wir mehr auf die Elektronik und den Kontakt über Videoschalten auch setzen. Heinz-Peter Meidinger, Sie sind der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands. Ich weiß aus eigener Erfahrung und von Berichten auch von Freunden und bekannten Kollegen, dass diese ganze E-Learning-Geschichte so unterschiedlich gelaufen ist in den zurückliegenden Wochen vor den Osterferien, als die 3 Wochen geschlossen waren. Manche Schulen waren wahnsinnig gut vorbereitet, haben ihre Schülerinnen und Schüler auch gut erreicht, haben Check-in-Zeiten auch vereinbart, sodass alle sich auch beteiligen mussten. Andere haben es nicht mal geschafft, eine E-Mail koordiniert rauszuschicken. Also es war ganz, ganz unterschiedlich. Wie ist Ihr Erleben, wenn Sie auf diese 3 Wochen zurückblicken?
Also generell, glaube ich, sind die Rückmeldungen, die ich aus dem Bundesgebiet bekomme, eher positiv. Also dass auch von den Lehrkräften, auch von den Eltern, dass es nach Anfangsschwierigkeiten, die gab es sicher, wirklich sehr gut angelaufen ist. War natürlich ein enormer Digitalisierungsschub. Also Lehrkräfte haben sich verstärkt mit Lernplattformen beschäftigt, mit den Instrumentarien, die da nutzbar sind. Auch die Schüler haben sich übrigens die Schüler untereinander vernetzt. Abi-Lerngruppen haben sich gebildet über Skype und was weiß ich, welche Programme. Nur eins ist auch klar, es liegt übrigens nicht nur an der Schule. Also wir haben auch zu Hause sehr unterschiedliche Bedingungen gehabt. Also wir haben Gegenden in Deutschland immer noch, da haben wir schlechtes WLAN, da funktioniert einfach eine Videoschaltung nicht. Wir haben Haushalte, da gibt es einen Computer, den auch die Eltern für Homeoffice brauchen. Also es gibt auch Verlierer beim Homeschooling.
Wobei man könnte ja auch über Leittablets reden. Da müsste man einfach mal eine Erhebung machen, wo sind Rechner vorhanden.
Müsste man Erhebung machen, wird das sicher jetzt gemacht werden. Auch vor allem natürlich die Kinder, die elterliche Unterstützung brauchen, aber die nicht zu Hause verfügbar haben, haben natürlich auch Nachteile gehabt, unabhängig davon, ob da jetzt ein Computer steht oder nicht. Das heißt, die 3 Wochen, glaube ich, die werden wir jetzt noch gut überbrücken können. Wenn natürlich das Homeschooling noch lange andauert, dann werden die notwendigen Wiederholungsphasen, Grundwissenssicherungsphasen und dass man eben die abgehängt worden sind, wieder auffängt, zusätzlich fördert. Meines Erachtens wird sich das noch weit ins nächste Schuljahr hineinziehen. Das werden wir bis Ende des Schuljahres nicht alles hinkriegen.
Anke Stahr, Sie sind die Vorsitzende der Landeselternkonferenz in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir auf das schauen, was Herr Meidinger gerade gesagt hat, also es wird noch eine ganze Weile dauern, bis der normale Schulbetrieb überhaupt wieder angedacht werden kann. Wenn wir sagen, es wird nur schrittweise gehen und nicht alle auf einmal, müssen wir natürlich wieder zurückgreifen auf einen Unterricht von zu Hause beziehungsweise auf Lernen, auch verstärkt zu Hause. Wie sehen Sie das als Elternvertreterin?
Ja, das ist wirklich eine große Herausforderung. Da kann ich mich nur anschließen. Und von daher ist es auch insbesondere wieder der Blick auf die Ressourcen. Beides parallel laufen zu lassen, das Anfahren und das Homeschooling, ist ja nochmal eine doppelte Kapazität, die ich dafür benötige, um das eben auch zu planen und umzusetzen. Es ist tatsächlich so, also dass es wirklich sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Also wir haben auch durchaus Schulen dabei, wo einmal die Woche ein Briefumschlag kommt und dann bekommen die Kinder was zum Abarbeiten, weil eben die Zugänge nicht da sind. Also es gibt jetzt in der kleinen Stadt, ist das wirklich nur eine kleinere Stadt in Arnsberg, aktuell eine Umfrage, die gerade in der Auswertung sich befindet und veröffentlicht wird, wahrscheinlich Anfang der Woche, die aber im Kern das widerspiegelt, was wir in den letzten Wochen hier an Rückmeldungen bekommen haben. Und da, glaube ich, muss man den Schwerpunkt tatsächlich nochmal darauf richten, was können die Kommunen zum Beispiel für benachteiligte Familien, die keine Endgeräte haben, leisten? Kann man da über Leihgeräte nachdenken? Wie kann man diese Familien zu Hause stärker unterstützen noch? Aber auch hinsichtlich dessen, dass auch da Kinder, die mit sonderpädagogischer Förderbedarf, das war häufig jetzt ganz bei uns die Rückfrage, dass sie eigentlich einen Begleiter haben, Eltern das zu Hause nicht schaffen zu unterstützen, Sprachbarrieren da sind, da reicht ja nicht der reine Zugang einer digitalen Anbindung, sondern auch die tatsächliche Unterstützung, die da gebraucht wird. Und das sind alles Sachen, die durchaus ja immer wieder auch bei allen mit im Gespräch sind und die da zu berücksichtigen sind.
Und das ist sicherlich auch ein ganz schwieriger Spagat, wenn wir das noch einbeziehen, was Stefan Hotzel noch einzuwenden hat, der uns angerufen hat, jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind für eine rasche Öffnung der Kitas und der Grundschulen. Wir haben gerade auch gehört, dass es bei den Kleinsten möglicherweise schwierig ist, schon bald zu öffnen. Warum plädieren Sie dafür?
Naja, ich möchte vor allem darstellen, dass es ja nicht nur an den digitalen Möglichkeiten gibt, sondern auch einfach an den Eltern, die sich da kümmern müssen und auch unterrichten müssen. Für Grundschüler, die können nicht alle, oder zumindest meine Erfahrung ist, dass Grundschüler nicht mit einem digitalen Angebot dann alleine für sich lernen können. Das können Ältere schon, aber Grundschüler nicht. Das heißt, das müssen die Eltern übernehmen. Gleichzeitig müssen die Eltern eventuell dann halt die kleinen Geschwister, wo die Kita zu ist, die auch betreuen. Und zusätzlich haben sie zwar Homeoffice, aber müssen halt irgendwie dann nachts, 8-Stunden-Tag dann den Homeoffice nachholen. Und das sind einfach schwierige Zeiten. Und ich bin kein Gesundheitsexperte. Tatsächlich glaube ich, man muss da innovative Lösungen finden. Ich würde nur dafür den Fokus darauf legen, dass es halt sehr wichtig ist, daran zu denken, das zu öffnen. Für mein Gefühl, eine Kita, wo die Kinder draußen spielen, das ist nicht der Hauptinfektionsweg. Aber da bin ich kein Experte. Aber mein Eindruck ist nicht, dass das sozusagen das Wichtigste ist, was man jetzt mal unterlassen müsste.
Ich danke auch Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, Stefan Hotzel. Das ist ein wichtiger Aspekt, der ja auch dann mit dem Stichwort Bildungsgerechtigkeit verbunden sicher einer ist, der in den nächsten Wochen ganz, ganz stark in den Fokus rücken muss. Also wie groß ist die Belastung gerade auch für berufstätige Eltern? Muss man da nicht entlasten, damit auch die Kinder auch eine Chancengleichheit tatsächlich haben? Unsere Sendung geht langsam zu Ende. Ich schicke nochmal die Frage an Leandro Karst dazu. Er ist der Vorsitzende des Landesschülerbeirats in Baden-Württemberg. Wenn wir jetzt quasi einen Wunschkarton öffnen könnten, was wäre Ihr Wunsch? Was sollte berücksichtigt werden, wenn es denn in den kommenden Wochen langsam wieder losgeht?
Wir müssen versuchen, die Schülerinnen und Schüler abzuholen, gerade die in den letzten Wochen digital nicht so gut aufgehoben waren wie vielleicht manch anderer Schüler bzw. Schülerinnen. Ich denke, dass wir differenzieren müssen zwischen den Schülerinnen und Schülern, die wir auf eine Prüfung vorbereiten wollen, beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler, die es jetzt heißt, auch noch aus diesen letzten Wochen oder auch Monaten in diesem Schuljahr noch etwas mitzugeben. Aber vor allem denke ich, dass hier das Stichwort auch nochmal Bildungsgerechtigkeit kommen muss, dass man sich Zeit nimmt für die Schülerinnen und Schüler, dass man wieder auf ein Level gemeinsam kommt. Und ich denke, da sehe ich momentan die Priorität.
Susanne Eisenmann, Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg. Wir haben es eingangs gesagt, Dienstag, Mittwoch wird es eine Entscheidung geben, wie die Lage hier in Deutschland ist und wie es dann auch an den Schulen weitergehen wird. Was wäre Ihr größter Wunsch, was dann in Erfüllung geht?
Gut, sobald wir entschieden haben oder es entschieden worden ist, dass wir wann auch immer schrittweise wieder zur Normalität zurückkehren. Und da werden wir sicher alle noch Geduld brauchen. Aber wenn wir schrittweise angehen, dass es uns möglichst gelingt, diese sukzessive so umzusetzen, dass wir all die berücksichtigen, die große Bedarfe haben, entweder weil beispielsweise Prüfungen anstehen oder weil sie von zu Hause nicht die Unterstützung haben. Wir machen mir da auch große Sorgen um die Schülerinnen und Schüler und auch um die Kleinen, Klasse 1, 2, 3, 4. Das heißt, uns muss es gelingen, klug und besonnen allen Perspektive zu geben, angesichts einer ganz schwierigen Situation und immer unter der Prämisse Gesundheit und Schutz geht vor allem. Und dass uns das gelingt, das wäre mein größter Wunsch und daran arbeiten wir mit hoher Intensität.
Und wir werden ein Auge darauf haben, dass das dann auch möglicherweise und hoffentlich gelingt. Diese Sendung geht zu Ende. Das Thema wird uns begleiten, haben wir auch von Heinz-Peter Meidinger gehört, der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, den ich auch nochmal danken möchte, dass er mit dabei war. Anke Starr, Vorsitzende der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen, die jetzt nicht mehr abschließend zu Wort kam. Wir bleiben an dem Thema dran. Ich bin Petra Einzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören bis hierhin und empfehle Ihnen noch Corso